Stell dir vor, du bist Gast, hast einen Besuch anstehen bei Freunden und überlegst dir, was du als kleines Gastgeschenk mitbringen magst. Überlegt euch mal kurz, was ihr vielleicht so mitbringt, wenn ihr irgendwo eingeladen seid. Also mir fallen da so die Klassiker ein, Schokolade, Pralinen, Blumen oder was mich immer freut, ein schönes Stück Speck. Wir hatten letztens Besuch von einem Freund von uns und dann steht er in der Tür, also der Alfred war das übrigens, der ist heute leider gar nicht da, aber ich erlaube mir jetzt einfach mal seinen Namen zu nennen. Dann steht er in der Tür, kramt so in der Tasche und meint so, ja, hallo Sarah, also danke für die Einladung. Ich habe dir was mitgebracht. Dann zieht er aus seiner Hosentasche hier solche zwei, das sind original die übrigens, solche zwei Brausetütchen raus und meint so, ja, ich habe mir gedacht, die bringe ich da jetzt einfach mit. Ich so, okay, danke. Ja, ich trinke gerade so gern Brause und jetzt habe ich gedacht, die lagen gerade in meiner Küche rum, die bringe ich jetzt mit. Also nicht das klassische Gastgeschenk, das man vielleicht erwartet, aber mit diesen zwei Brausetütchen hat es für mich persönlich eine Geschichte auf sich. Und zwar habe ich schon vor einiger Zeit mit Armin besprochen, dass ich heute predigen werde, habe mich dann aber im Laufe der letzten Wochen wieder dagegen entschieden, weil Terminplaner zu voll ist mir irgendwie zu stressig. Und habe ich einen Armin angerufen und gesagt, Armin, tut mir echt leid, kannst du bitte doch den 16. übernehmen? Hatte aber schon, bevor ich dem Armin abgesagt hatte, mir so überlegt, okay, Jesus, welches Thema könnte ich predigen? Was wäre vielleicht gut? Und dann hat mich Jesus an ein Buch erinnert, das ich vor einiger Zeit gelesen hatte. Und ich habe mir überlegt, ah, das wäre vielleicht ein gutes Thema. Da ist der Untertitel von dem Buch, also das heißt Die zwei Bäume von Esther Baumann. Und der Untertitel ist Lerne den Geschmack von Leben und Tod zu unterscheiden. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht so irgendwie was mit Geschmack. Wie könnte ich das so ein bisschen anschaulich machen? Und habe mir überlegt, vielleicht lege ich so im Gottesdienstsaal so ein paar Brausetütchen aus, weil das wäre ja so Waldmeister, Orange, Himbeer, Zitrone, was es alles gibt, so mit Geschmack vielleicht ganz gut. Und habe das dann sogar noch einer Freundin erzählt und habe dann aber eben mich entschieden, diese Predigt gar nicht zu machen. Hatte dem Armin, wie gesagt, schon abgesagt. Und jetzt liegen diese zwei Brausetütchen in meiner Küche. Und ich denke nur so, also Jesus, du hast schon echt interessante Wege, ja? Wie du so mir in dem Fall so einen kleinen Tritt in den Hintern verpasst und sagst, also diese Brausetütchen stehen so in meiner Küche und mir war es so, als ob die mich anschauen und mir sagen, und du setzt dich jetzt hin und schreibst diese Predigt, egal was du sonst vorhast, das steht jetzt hinten an. Und ich habe gebetet und habe zu Jesus gesagt, okay Jesus, wenn du schaffst, mir hier so zwei verknitterte Brausetütchen ins Haus zu schicken, dann mache ich das. Und ich habe gebetet mit 2. Korinther 12 und habe zu Jesus gesagt, ich lasse mir an deiner Gnade genügen, denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nimm du meine Schwachheit, nimm du meinen vollen Terminplaner und mach du das draus, was du willst. Und so stehe ich heute vor euch in all meiner Schwachheit. Aber ich glaube einfach, dass der Herr dieses Wort für uns hat und deswegen will ich es euch heute zusprechen. Das war jetzt meine kurze Vorrede und jetzt bitte ich mit uns. Vater, wir stehen heute Morgen vor dir in all unserer Schwachheit und wir lassen uns an deiner Gnade genügen, an dem, dass du alles hast, dass du alles bist, dass du die Quelle bist, aus dem wir leben wollen. Und Vater, wir freuen uns jetzt auf diesen Gottesdienst und ich mag einfach bitten in Jesu Namen, Ohren öffnet euch, Herzen öffnet euch, hört hin, was der Herr euch heute ganz persönlich sagen will. Und ich bete, dass du uns wirklich deinen Heiligen Geist schickst, dass wir verstehen dürfen und dass wir erkennen dürfen, was für uns heute Morgen ganz persönlich dran ist zu hören. In Jesu Namen. Amen. Der Dualismus hat unser Weltbild sehr stark geprägt. Es ist diese Anschauung, dass wir die Welt quasi in zwei Systeme einteilen und sagen, es gibt einen Himmel Und es gibt eine Erde und die sind voneinander getrennt. Jesus hat aber genau das Gegenteil gepredigt. Und zwar hat er gesagt, dass das Himmelreich, das ist schon jetzt nahe gekommen. Wir als Christen leben in dieser neuen Dimension, dass wir jetzt schon in diesem Himmelreich auf der Erde leben. Das sagt Jesus in Lukas 17, Vers 20. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, sieh hier oder sieh dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ich glaube, dass wir als Christen einige Lektionen lernen dürfen und müssen, was es heißt, in diesen neuen Maßstäben des Himmelreichs jetzt auf dieser Erde schon zu leben. Welche Regeln gelten da? Was ist das, was unser Leben unterscheidet von dem, wenn wir nicht mit Jesus leben? Und ich glaube, dass wir uns durch diesen Prozess, dass wir Jesus immer wieder neu fragen in unserem Alltag, was sind jetzt in dem und dem Punkt die Regeln, die du für mich hast, durch das dürfen wir uns Stück für Stück verändern, hin zu dem Vorbild von Jesus Christus. Und ich versuche heute einfach Worte und Sprache dafür zu finden, was die Bibel uns lehrt und in welchen Dimensionen wir leben dürfen. Aus meiner bald 40-jährigen Erfahrung habe ich festgestellt, dass wir Menschen gerne Recht haben. Stimmt's? Schon die ganz Kleinen streiten sich drum, wer Recht hat. Also ein Klassiker bei uns ist, du hast mich zuerst angeschaut, nein du. Und dann kann es sein, dass Anarchie ausbricht. Ich möchte heute von zwei Systemen sprechen, in denen wir leben können, wo es ganz stark um dieses Thema geht, Recht haben. Und ich lehne mich dabei an dieses Buch, das ich bereits erwähnt hatte, von der Esther Baumann, Die zwei Bäume. Aber ich will heute nicht über die zwei Bäume sprechen, sondern ich will diese Botschaft quasi an einem Beispiel von zwei Frauen aus der Bibel festmachen. Und das sind Maria und Martha. Weil anhand von diesen beiden Persönlichkeiten lassen sich, finde ich, diese zwei Systeme auch gut veranschaulichen. Ich lese euch die Geschichte von diesen beiden Frauen mal vor. Lukas 10, Vers 38. Also wir befinden uns gerade innerhalb des Lukas-Evangeliums auf der Reise von Jesus nach Jerusalem. Und da begibt sich Folgendes. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich sehr viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte Jesus oder der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich weiß nicht, wer von euch meine Reaktion teilt, aber mir tut bei dieser Geschichte die Martha immer ein bisschen leid. Weil irgendwie kommt sie so ein bisschen schlecht weg. Sie ist die Gastgeberin, sie bemüht sich, dass bald ein schönes Essen auf dem Tisch steht. Sie wird irgendwie so ein bisschen von ihrer Schwester alleine gelassen. Und irgendwie kann ich das schon nachvollziehen, wenn man auch so sagt, naja, also der Maria muss man schon auch mal sagen, wir haben hier Gäste, die haben jetzt dann auch gleich Hunger, wir müssen jetzt mal Gas geben. Könnt ihr euch da wiederfinden? Kennst du das, dass du dich beklagst über andere, weil sie irgendwas nicht richtig machen? Weil sie irgendwie was nicht so machen, wie es gerade in deinen Plan und in dein System passt? Kennst du das, dass du dich genau wie die Martha beschwerst, vielleicht sogar bei der nächsthöheren Instanz, die dir dabei helfen soll, dass jemand das richtige Verhalten zeigt? Also ich finde mich da ehrlich gesagt schon immer mal wieder. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem befassen, was sich in unseren Gedanken abspielt, mit dem befassen, was sich in unserem Innern vielleicht an Bitterkeit und Hartherzigkeit befindet, weil das, was wir sprechen und wie wir verhalten, das zeigt das, was eigentlich in unserem Herzen ist. Und unsere Sprache offenbart es dann. Und jetzt schauen wir uns nochmal genauer an, was Jesus für eine Reaktion zeigt. Er sagt einfach nur, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Interessant ist auch, dass Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt. Also wir haben eine Wahl. Wir müssen nicht das eine oder das andere tun. Die Martha muss nicht das eine oder das andere tun, die Maria auch nicht. Jede Person hier in dieser Geschichte hat gewählt, wie sie jetzt diese Zeit verbringt, während Jesus zu Besuch da ist. Und ich glaube, dass wenn wir uns diese beiden Personen anschauen, ist es Zeit, dass wir uns bewusst machen, wann wir von dem Gedankengut der Martha in das Gedankengut der Maria wechseln sollten. Ich glaube, wir sollten erkennen, wann wir in so einer Hartherzigkeit sind und auch in gewissermaßen in so einer Strenge und wann wir eigentlich so lernen dürfen zu denken, wie die Maria uns das hier zeigt. Ich muss ganz stark lernen in meinem Leben, dass es nicht darum geht, alles richtig zu machen. Und dass es nicht darum geht, dass ich einkategorisiere, das ist richtig und das ist falsch. Und es gilt jetzt für alle Leute um mich rum. Und ich glaube auch nicht, dass an sich die Gastfreundschaft von der Martha hier schlecht ist oder falsch oder nicht gut. Ich glaube, der Punkt an der Geschichte ist die Reihenfolge. Die Maria, die setzt sich zuerst hin und hört Jesus zu und hört, was er sagt. Und dann wird sie bestimmt aktiv werden nach dieser Begegnung mit Jesus. Und die Martha, die geht zuerst in die Aktion. Die fängt sofort an zu wursteln und vorzubereiten, hat aber gar nicht Jesus erst zugehört und gefragt, was ist dran? Und wir können uns jetzt diese beiden Systeme nochmal genauer anschauen. Ich habe so ein paar Schlagworte mir überlegt, die hier passen würden. Könnt ihr euch das mal durchlesen? Diese Statements am Ende, in denen habe ich versucht, das nochmal so den Kern von diesem Gedankengut zusammenzufassen, wenn wir im Gedankengut der Maria sind, dass wir sagen, als erstes will ich dir mal zuhören, Jesus. Als erstes will ich mich mal hinsetzen und hören, was du zu sagen hast. Als erstes will ich mal die Zeit mit dir verbringen. Und bei der Martha, so zusammengefasst, ist die Frage, die sie so beschäftigt, wie mache ich es richtig? Wie machen es die anderen richtig? Und in 1. Korinther 8, Vers 1 steht ein ganz interessanter Vers, wo es um die Erkenntnis geht. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Und ich glaube, wenn wir uns nur um die Erkenntnis bemühen, dann tut es keinem gut. Wir brauchen die Liebe dazu. Und wenn wir da immer mehr reinkommen in dieses Ich finde Erkenntnis, ich entscheide, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist, dann setzen wir uns gewissermaßen auf den Richterstuhl, weil wir die Einteilung vornehmen, aber das ist eigentlich ein Platz, der nur Gott zusteht. Und das ist auch eine Last, die wir eigentlich gar nicht tragen müssen, weil wer sind wir Menschen, dass wir entscheiden, was ist gut und schlecht? Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg ganz arg den Heiligen Geist brauchen, der uns leitet und uns zeigt, was ist in den verschiedenen Punkten die Erkenntnis, die wir brauchen und die Liebe, die wir brauchen. Ich will euch heute Morgen einfach fragen, schmeckt eine Situation, in der du gerade stehst, wo du vielleicht eine Auseinandersetzung hast, wo du einen Konflikt hast, wo du ein Problem hast, schmeckt diese Situation gerade nach Tod oder nach Leben? Denk einmal zurück an den letzten Streit oder die letzte Auseinandersetzung. Und meistens geht es schon irgendwie ums Recht haben, wenn wir uns in die Wolle kriegen. Ich erzähle euch mal ein Beispiel aus meiner Jugend, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Und zwar habe ich mal ein Jahr lang mit einer sehr guten Freundin in einer WG gewohnt. Und wir sind sehr unterschiedliche Typen. Also meine Freundin, die ist so ein emotionaler Hippie, würde ich mal sagen, ja, also sehr spontan, kann super gut mit Menschen, ist super beliebt, ist total intuitiv, braucht nicht groß Pläne oder Listen, die sie abhacken kann, um in ihrem Leben irgendwie klarzukommen. Und ich auf der anderen Seite bin da fast das Gegenteil. Also ich bin eher so sehr ordentlich, strukturiert, brauche meine festen Pläne und alles so. Und wir haben eben zusammen gewohnt, ja, das war sehr schön, aber auch sehr spannend. Und als es um das Thema Hausarbeit ging, haben wir uns natürlich auch abgesprochen, wie das vonstatten gehen soll. Und ein Thema war, wir hatten so einen Korb und da kam immer das ganze Altglas rein. Und wir waren dann immer abwechselnd dafür verantwortlich, wenn der Korb voll war, den zum Altglas-Container zu bringen. Also an sich eine ganz einfache Sache. Aber was ich oder wir nicht bedacht hatten, ist, dass wir ganz unterschiedliche Definitionen haben für den Zustand, der Korb ist voll. Also für mich war der Korb voll, wenn man den halt gerade noch so tragen konnte, um da irgendwo das hinzubringen. Meine Freundin, die hätte wahrscheinlich noch drei andere Körbe gebraucht und hätte immer noch nicht gedacht, dass der Korb voll ist. Also das Altglas hat sich getürmt und gestapelt und da war schon alles voll. Und jedes Mal, wenn ich in die Küche kam und diesen übervollen Altglaskorb sah, hat es in mir angefangen. Ich glaube, die will mich ärgern. Die weiß das ganz genau. Die hat da jetzt noch ein Glas dazu gestellt. Gestern sind die Oliven leer. Jetzt stellt die das da rein. Und die weiß ganz genau, dass sie dran ist. Die bringt es nicht weg. Die will mich provozieren. Und ich habe gemerkt, wie es in mir so dunkel wurde, ja? Und das, wie es so richtig nach Tod geschmeckt hat. Und wenn ich ihr begegnet bin, dann kamen immer diese kleinen Fünkchen. Ich glaube, du willst mich provozieren. Nee, ich bring das Altglas nicht weg. Du bist dran. Das ist hier die Regel. Und ich war letztes Mal dran, jetzt bist du dran. Und ich habe dann irgendwann mal geschafft, das ihr zu sagen, dass mich das mega nervt, dass sie das Altglas nicht wegbringt. Was war dann ihre Reaktion? Dann sagt sie allen Ernstes, und ich glaube wirklich, dass sie mich nicht angelogen hat, sagt sie zu mir, echt, ist das Altglas voll? Aber ich glaube ihr das, sie hat es wirklich nicht wahrgenommen. Und das ist ein Beispiel, das ich euch einfach mitbringen wollte, so, wo ich bei mir gemerkt habe, ich bin so ganz in diesem Schmotter, in diesen Gedankengängen, die gar nicht schön sind und die gar nicht nach Leben schmecken. Und da, glaube ich, dürfen wir als Christen lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren und auf das zu richten, was gut ist. Und das sagt uns auch Philipper 4, Vers 8. Da werden wir dazu aufgerufen, unsere Gedanken wirklich auf etwas zu richten. Also wir haben die Verantwortung und die Möglichkeit, aber auch die Aufgabe, unsere Gedanken auf was Gutes zu lenken. Und da steht, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also ganz toll. Aber eine Frage, die uns jetzt vielleicht allen noch auf den Fingern brennt, ist, warum soll das jetzt eigentlich so schlecht sein, zu entscheiden, was gut und böse ist, was gut und schlecht ist? Das ist ja biblisch. Also es geht Gott ja nicht nur um die Liebe. Es geht ihm schon auch um richtig und falsch. Und natürlich braucht Gott auch Menschen, die sich gegen das Böse einsetzen, die gegen das Böse kämpfen. Und ich denke, Gott beruft uns da auch hinein, in diese Welt Menschen zu sein, die sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen, die Leid bekämpfen, die böse Dinge bekämpfen. Und wir brauchen Menschen, die da ihre Stimme erheben und aufstehen. Aber was ich glaube, was der Punkt ist und was ich euch heute Morgen sagen will, ist, es kommt auf den Geschmack an. Es kommt auf den Geschmack an, wie wir das Böse bekämpfen. Wenn wir uns nochmal an die Martha zurückerinnern, wenn wir versuchen, aus eigener Anstrengung, aus eigener Erkenntnis heraus zu reagieren, dann wird in unseren Herzen Angst einziehen und Ärger und Zorn. Und wir werden hartherzig und lieblos. Und wenn wir aber im System der Maria sind, dann bleiben wir in der Beziehung zu Jesus. Wir hören ihm zu, wir lernen an seinem Beispiel und wir bleiben in der Liebe und in der Wahrheit und in der Gnade durch Jesus Christus. Das ist das Werk, was er in uns tun will. Ein interessanter Bibelvers, den ich hier hinzuziehen möchte, steht in Johannes 1, Vers 17. Also der ist total toll, und zwar steht da: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir können nicht nur nach der Wahrheit suchen. Durch Jesus ist Gnade und Wahrheit gekommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das verinnerlichen. Weil wenn wir nur die Wahrheit predigen und die Gnade weglassen, dann predigen wir nicht Jesus. Und wenn wir nur die Gnade predigen und die Wahrheit weglassen, dann predigen wir auch nicht Jesus. Das muss zusammenkommen. Das Gesetz, die Gnade und die Wahrheit. Und damit kommen wir auch zum Kern. Jesus will und kann und ist immer die einzige Quelle für uns, für alles. Für die Erkenntnis, für die Gnade, für die rechte Erkenntnis, wie wir mit dem Gesetz umgehen sollen, das uns Mose gegeben hat. Und wenn Jesus nicht deine Quelle ist, dann kommt an diese Stelle irgendwas anderes. Dann ist es vielleicht dein Hobby, dann ist es vielleicht deine Partnerschaft, dann ist es dein Beruf. Aber in der Tiefe können wir nicht aus diesen weltlichen Dingen leben. Wir brauchen Jesus Christus, sein Wort, als das, was uns in der Tiefe auffüllt. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und sagst: Jesus, ich will dich kennenlernen, ich will dir nachfolgen, ich will mein Leben mit dir leben, ich will mich von dir verändern lassen, dann will ich euch einfach heute Morgen auch aufrufen: Such das Gespräch mit jemand von uns. Geht dem nach, geht auf die Suche. Jesus, wer bist du? Und ich habe heute drei Mitstreiterinnen gebeten, sich bereit zu erklären, falls jemand von euch das Gespräch heute Morgen einfach sucht und braucht. Und wenn ihr merkt, ich muss diesen Schritt jetzt tun, dann dürft ihr gerne die Magdalena oder die Martina oder die Evelyn ansprechen. Vielleicht steht ihr mal ganz kurz auf. Und ich denke, der Armin ist bestimmt für die Männer unter uns auch bereit. Der ist ja bekannt, der muss jetzt nicht aufstehen. Da ein Gespräch zu suchen und dem nachzugehen. Und bei mir war ein so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass Jesus vielleicht nicht meine Quelle ist, ist das Thema Pünktlichkeit. Also ich bin ein sehr pünktlicher Mensch und habe da auch an meine Umgebung sehr hohe Erwartungen gehabt. Also gerade in meiner Jugend war das echt schlimm. Meine Freundinnen, die haben sich für jede halbe Minute schon bei mir fast auf Knien entschuldigt, wenn sie zu spät gekommen sind, weil sie wussten, dass mich das extrem nervt. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum nervt mich das eigentlich so schlimm, wenn jemand zu spät kommt? Das ist ja echt nicht normal, gell? Und dann habe ich gemerkt, warum mich das so nervt, wenn jemand unpünktlich ist, ist, dass ich versuche, mich genau auf diesen Zeitpunkt quasi mein Ablauf hin auszurichten. Und für mich ist es eine Sache von Respekt zu sagen, ich habe hier einen Termin, wir haben hier ein Treffen ausgemacht, und dann bemühe ich mich auch, da pünktlich zu sein, um dem Gegenüber quasi auch meinen Respekt und meine Ernsthaftigkeit und auch ein Stück weit meine Liebe damit zu zeigen, weil ich ja mich da auch jetzt vielleicht drauf freue oder ich hab das ausgemacht und da stehe ich dann auch dazu. Und ich habe gemerkt, dass das der Punkt ist, wo ich eigentlich so eine Bedürftigkeit in mir vielleicht hatte. Wo ich sage, ich habe da ein Bedürfnis nach Liebe und nach ernst genommen werden und nach respektiert werden, was ich in dem Moment von meinem Gegenüber verlange, der das mir dadurch zeigen muss. Der weiß davon natürlich gar nichts, aber so denkt man halt manchmal. Nur ich gemerkt habe, ich muss da auch echt umkehren. Ich muss dahin kommen zu sagen, Jesus, ich will von dem, was du für mich bist, von dem, wie du mich siehst, so genährt sein, dass ich da ganz unabhängig davon werden kann. Also ich freue mich natürlich immer noch über pünktliche Mitmenschen, keine Frage, aber meine Herzenshaltung dahinter ist das Entscheidende. Und genau dieser Punkt, denke ich im System der Maria, habe ich mich nähern lassen durch die Begegnung mit dem Herrn, mit dem Wort Gottes, mit dem, was er sagt über mich, über mein Leben und gehe dann in die Welt raus? Oder bin ich wie die Martha und mache mir mein ganz eigenes Konstrukt und wank dann irgendwie durch die Welt und schaffe eigentlich im Endeffekt Unfrieden? Und ich glaube einfach, dass das Wort Gottes uns so viele Schätze zu bieten hat, die wir da lesen dürfen, dass ich mir gedacht habe, ich werde euch heute Morgen einfach mal so ein paar Bibelverse mitbringen von Wahrheiten über den Herrn, die wir einfach jetzt mal so anhören und genießen dürfen. Und zwar Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit Christus Jesus. Oder in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, dann soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Das ist eine Verheißung. Ich bete diese Verse schon ganz, ganz viele Jahre in meinem Leben, weil ich das einfach ernst nehmen will und weil das für mich ein ganz hohes Gut ist, Weisheit zu haben, weise zu sein und zu werden. Nicht, weil ich irgendwie schlau bin, sondern weil Gott sagt, er wird sie uns schenken, wenn wir ihn darum bitten. Also es ist ja ein Geschenk, das nur angenommen werden kann. Oder in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist einfach wunderschön. Wenn wir merken, wir sind voll in diesem System der Martha. Wir haben Situationen, wo es einfach nur nach Tod schmeckt, wo es schlammig ist, wo sich eigentlich keiner mehr wohlfühlt. Dann dürfen wir zu Jesus kommen und in die Buße gehen. Und Buße ist so ein ungriffiges Wort vielleicht, aber das heißt einfach nur zu sagen, Jesus, ich habe mich da verrannt. Ich bin da falsch abgebogen. Ich habe nicht aus der Beziehung zu dir rausgelebt, sondern ich bin meine eigenen Wege gegangen. Und jetzt setze ich einen Punkt und ich kehre um und ich setze mich hin und empfange von Jesus. Und ich glaube, als Christen müssen und dürfen wir diesen Weg betreten, dass wir zwar das Böse hassen, aber dass wir nicht dabei lieblos werden. Und das ist ein ganz schwieriger Weg, glaube ich. Weil das Böse, das ruft in uns ja auch so viele Emotionen hervor. Natürlich hassen wir das Böse. Aber in Römer 12, Vers 21 lehrt uns Paulus und sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Ja, wir wollen das Böse überwinden, wir hassen das Böse, aber wir werden dabei nicht lieblos. Und diesen Weg zu beschreiten, ist nur möglich, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Und das Wirken des Heiligen Geistes, was das in unserem Leben für Früchte bringt, das ist in Galater 5 beschrieben, Vers 22, ganz bekannte Verse. Und zwar werden da eben diese Früchte des Heiligen Geistes beschrieben. Das heißt, wenn du sagst, du willst mit Jesus gehen, dann wird dir der Heilige Geist gegeben. Und der ist quasi unser Helfer, unser Tröster, der in unsere Gedanken spricht und der uns leitet. Und diese Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung und Sanftmut. Ich will jetzt noch kurz auf die Sanftmut eingehen, weil ich finde, das ist eine Eigenschaft, da lesen wir, glaube ich, schnell drüber. Und die ist uns auch nicht so zugänglich. Was ist Sanftmut? Es wird in unserem Wortschatz ganz selten eigentlich verwendet, dieses Wort auch. Und es ist fast so ein bisschen, hört sich schon fast so ein bisschen altertümlich an. Aber ich will da jetzt einfach noch kurz stoppen, weil ich glaube, dass diese Sanftmut, dass die für uns eine Eigenschaft ist, die wir uns schenken lassen dürfen und in der wir wachsen dürfen, um genau diesen Weg zu bestreiten, das Gute zu lieben, das Böse zu hassen und zu bekämpfen, aber trotzdem liebevoll zu bleiben. In Psalm 45, Vers 5, da wird die Sanftmut thematisiert. Und zwar ist das ein Psalm, der für den König geschrieben wurde. Und da steht, zieh aus für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. So wird dir deine rechte Hand Wunder vollbringen. Die göttliche Sanftmut, die sich in Jesus offenbart, die kann ich mir ganz gut in diesem Bild vorstellen, das wir von Jesus haben, das uns auch in der Bibel so beschrieben wird, und zwar von dem Löwe und dem Lamm. Der Löwe ist so ein Bild für Stärke, für Souveränität, für Kraft, aber auch für eine zerstörerische Macht. Und das Lamm dagegen, das hat so eine Sanftheit, so eine Zugänglichkeit, so eine Kindlichkeit vielleicht auch, so ein blindes Vertrauen. Und so wird Jesus in der Bibel dargestellt. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir so eine Sanftmut erkennen können. Sanftmut habe ich jetzt mal hier definiert als eine Macht, aber mit Zurückhaltung. Es ist eine Stärke, die aber sanft bleibt. Das ist eine selbstbewusste Stärke, die in sich ruht. Eine Stärke, die in sich genährt ist und die zur Ruhe gekommen ist, die nicht bedürftig ist. Und das ist ein ganz großes Ziel für mich, dahin zu kommen, zu sagen, die Sanftmut soll in mir und in uns wachsen. Weil ich glaube, durch diese Stärke, durch diese Macht, die aber in und durch Jesus genährt ist, diese Kombination, die kann und muss und soll das Böse bekämpfen. Und wie wunderschön ist es, wenn ein Mensch genährt ist, wenn er in sich ruht durch die Kraft Jesus Christus. Wenn wir ein Mensch sind, wenn wir Menschen sind, die ihre Selbstbestätigung bei Jesus finden und die sie nicht in der Welt suchen muss. Und ich denke, das ist der einzigste Weg, wie wir in solchen stürmischen Zeiten auch weiche Herzen bewahren können. Wir stehen so in der Gefahr, hartherzig zu werden bei dieser Kategorisierung richtig, falsch, gut, böse. Du hast es richtig gemacht, du hast es falsch gemacht, so muss es laufen. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns wirklich mit seiner Sanftmut leitet, der uns standhaft macht in der Sanftmut. Und zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch 1. Petrus 2, Vers 23 vorlesen. Das ist das Bild, wo Jesus am Kreuz hängt. Und da steht, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern, was tat Jesus? Sondern er übergab seine Sache dem, der ein gerechter Richter ist. Jesus ist uns hier so ein Vorbild. Am Kreuz zeigt sich nochmals seine Sanftmut so deutlich. Er hat durch diese Sanftmut wirklich die Welt verändert. Und das Sahnehäubchen ist für mich da eben dieser Vers, dass wir unsere Sache dem übergeben dürfen, der ein gerechter Richter ist. Wir müssen nicht diese Last tragen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Jesus hat sehr viel Ungerechtigkeit erlebt auf seinem Weg bis zum Kreuz. Aber er hat nicht offensichtlich dagegen gekämpft. Das ist für mich ganz lang sehr unverständlich gewesen, warum er nie gesagt hat, so und jetzt reicht's. So lasse ich nicht mit mir umgehen. Er hat es alles über sich ergehen lassen. Aber warum? Warum konnte er das? Er konnte das, weil er im Garten Gethsemane in dieser Zeit des Gebets nochmal so in die innigste Verbindung mit dem Vater gegangen ist und sich nochmal quasi diese Anweisung abgeholt hat, Vater, wo geht's lang für mich? Wo geht's lang? Wenn es dein Wille ist, Herr, dann soll es geschehen und nicht das, was ich sage, soll geschehen. Und Gott Vater hat gesagt, es soll geschehen, du sollst dich diesem Leiden und diesem Weg ans Kreuz unterstellen, und so ist Jesus durchgegangen. Und es ist eigentlich ein bisschen auch wie dieses Maria und Martha. Maria sitzt zu Jesu Füßen und holt sich ihre Arbeitsanweisung ab, holt sich das ab, wo es lang geht, und genauso ist es bei Jesus auch. Aus der innigsten Verbindung heraus zum Vater hat er agiert und konnte in dieser Sanftmut bleiben und auch wissen, dass es nicht jetzt die Zeit ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber das heißt nicht, dass nicht Gerechtigkeit gesprochen wird, sondern das heißt, dass Jesus Gott das wiederum zurückgibt und spricht, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird zu seiner Zeit. Und wenn du in irgendeiner Sache oder in einer Situation das Gefühl hast, da schmeckt es echt nach Tod, da schmeckt es echt nicht nach dem, was die Früchte des Heiligen Geistes uns lehren oder was in unserem Leben eigentlich wachsen soll und darf, dann will ich dich einfach aufrufen, heute Morgen wirklich, geh in dein stilles Kämmerchen, such einen ruhigen Platz und setz dich hin und geh zum Vater und frag ihn, Jesus, was ist in dieser Situation dran? Ist es Zeit für Gerechtigkeit zu kämpfen oder nicht? Und wenn du dann ein Go hast und der Herr dir sagt, geh raus und kämpf für die Gerechtigkeit, dann stärk dich in seinem Wort, sprich mit ihm, lern von ihm, was es heißt, in Sanftmut gegen das Böse zu kämpfen. Lass die Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben wachsen, auch in diesem Kampf. Und dann geh vorwärts, aber nur so, nur nach der Begegnung mit dem Herrn und dem Auftrag, den du von ihm bekommen hast.